Kies. Wahrscheinlich jetzt die letzte Woche Streutheorie. Also jetzt geht es endlich darum, Dinge mal konkret auszurechnen. Also bisher haben wir ja eher so vorbereitet und entwickelt nach geeigneten Funktionen, also diese Partialwellen. Und jetzt, also diese Woche und also vielleicht noch am nächsten Dienstag, wenn wir langsam sind, geht es halt darum, mal konkret die Streuamplitude auszurechnen und damit auch Wirkungsquerschnitte und andere Dinge. Also sind bei einem neuen Unterkapitel 226, nennt sich Bornsche Näherung. Und zwar, wenn wir das in zwei Aspekten diskutieren, einmal für das komplette Streuproblem, damit fangen wir an, und dann später für die Partialwellen wieder. Also, ja, nachdem es doch sehr lang ist jetzt schon, habe ich da immer versucht, so Ziele oder was als ersten Punkt anzugeben. Also jetzt geht es halt darum, dass wir die Streuamplitude berechnen. Also Berechnung von F von Theta hat man es immer genannt, beziehungsweise hier, glaube ich, braucht man nicht mal diese Einschränkung, dass das Potential rotationssymmetrisch ist, sondern können das für beliebige Potenziale und damit auch zwei Winkel uns angucken und einfallende Energie Fk. Naja, und wenn wir das haben, dann haben wir alles, was wir brauchen, um halt zum Beispiel Wirkungsquerschnitte auszurechnen. Gut, und also eigentlich dieses Unterkapitel, das hätten wir auch ein ganzes Stück nach vorne ziehen können, also eigentlich nach unserem Einstieg in die Streutheorie machen, wo wir das erste Mal diese Streuamplitude definiert hatten. Aber nachdem, wie schon gesagt, gleich ein zweites Kapitel kommt, wo es auch Bornsche Näherung heißt, für Partialwellen war es zweckmäßig, eben das ein Stück nach hinten zu schieben, dass man diese beiden Bornschen Näherungen, die ja die gleiche Idee verfolgen, dass man die hintereinander bringen kann. Gut, also wir starten mit einer Gleichung, die ein bisschen zurück ist. Also ich hoffe, dass ihr die wiedererkennt. Phi k, also zur Erinnerung, das sind die Eigenfunktionen zu unserem Hamilton-Operator. Und die geben halt auch direkt spezielle Streulösungen wieder. Also wenn man einen Teilchenstrahl reinschickt, wo halt kontinuierlich Teilchen kommen, mit Wellenzahlvektor k, dann ist genau diese stationäre Lösung der Schrödinger-Gleichung das, was halt den Streuprozess beschreibt und halt gleichzeitig dieses fk dann auch wiedergibt. Naja, und das hat man vor langer Zeit, vielleicht vor 3 Wochen, mal formal gelöst, indem man da die Green'sche Funktion für den Differentialoperator in der Schrödinger-Gleichung hergeleitet haben und dann halt mit Hilfe der Green'schen Funktion dieses phi angegeben haben. Allerdings nicht explizit, sondern halt in Form von einer Integralgleichung, wo das Phi auch auf der anderen Seite steht. Also das hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Also Phi ist die einlaufende Ebenewelle, also unser Teilchenstrahl. Und dann kommt ein längerer Term, der halt gerade den Effekt des Potentials und damit die Streuung beschreibt. Integral d hoch 3r Strich, dann kommt diese Green'sche Funktion vom Differentialoperator Laplace plus k Quadrat. Das war, wenn ihr euch erinnert, diese i-Funktion dividiert durch r minus r Strich. Dann ja letztendlich die Inhomogenität von dieser Schrödinger-Gleichung, und das war halt das Potential und das, was die ganze Gleichung eigentlich schwierig macht, dann wieder dieses phi k von R'. Also im Skript, wenn er da zurückschaut, ist es Gleichung 62. Naja, und jetzt sind wir bereits bei 107, also es ist schon einige Zeit zurück. Aber also dennoch, es war eine zentrale Gleichung. Also mit der haben wir eigentlich fast alles, was wir uns angeguckt haben, darauf aufgebaut. Also ich hoffe, dass es euch zumindest halbwegs bekannt vorkommt. Naja, und also jetzt diese Bahnsche Näherung ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept und eignet sich zum Beispiel auch gut für eine mündliche Prüfung im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Also deswegen die Idee solltet ihr jetzt auf jeden Fall verstehen. Was man halt macht bei der Bahnschen Näherung, ist, dass man die linke Seite einfach in die rechte Seite einsetzt. Dann hat man natürlich das Phi nicht losbekommen, weil man setzt natürlich diesen ganzen Term halt ein. Den packe ich anstelle von diesem Phi, also dann wird es wieder ein Stück länger und am Ende steht wieder ein Phi. Und dann kann ich aber wieder das Gleiche nehmen und einsetzen, wird es halt wieder länger und dann kommt wieder ein Phi. Also das kann ich unendlich oft iterieren. Und die Idee ist halt hinter dieser Näherung, wenn jetzt dieser zweite Term klein ist gegenüber dem ersten, also gegenüber der ebenen Welle, also mit anderen Worten, wenn das Potential halt die ebene Welle nur schwach korrigiert, dann ist halt in jedem Schritt dieses Einsetzens kommt ein wieder kleinerer und wieder kleinerer und wieder kleinerer Term dazu und irgendwann bricht man dann halt ab in dieser Iteration. Und ja, das ist eine Näherung, aber je mehr Terme man mitnimmt, desto besser ist die Näherung. Und also dieses Iterieren und dieses Hinschreiben von so einer Reihe nennt sich, glaube ich, Bahnsche Reihe. Und als Bahnsche Näherung bezeichnet man das, wenn man dieses Vorgehen nur ein einziges Mal macht. Also wenn man halt die rechte Seite, die linke Seite nimmt und rechts einsetzt und dann sofort abbricht. Also mit anderen Worten, das verbleibende Phi wegschmeißt. Also mit anderen Worten, die Bahnsche Näherung ist eigentlich nur, wenn ich die ebene Welle da hinten einsetze. Und die ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, dann ganz gut, wenn dieser Term hier relativ klein ist gegenüber dem hier, also gegenüber der einfallenden Ebenenwelle. Gut, also das, was ich jetzt in Worten gesagt habe, schreiben wir jetzt in ein paar Punkten auf. Die linke Seite kann sukzessive in der rechte Seite eingesetzt werden. Die Kernidee und auch Voraussetzung, falls Effekt von V von R auf ebene Welle schwach. Also, das heißt, das hier da ist klein. Erhält man gute Approximation, wenn man nach wenigen Schritten abbricht. Also das heißt, abbrechen ist dann so definiert. Das heißt, statt dem vollen Phi K von R nur 1 durch 2 Pi hoch 3 halbe I hoch plus I Kr einsetzt, Gut, und dann, also das Einfachste halt, was man machen kann, sofortiges Abbrechen. Das nennt man halt Bornsche Näherung. Und ja, das ist eigentlich direkt abzulesen, aber es ist trotzdem eine relativ wichtige Gleichung, wie schon gesagt. Also das ist auch zum Beispiel was, was man sich gut für eine mündliche Prüfung vorstellen kann, dass man das wissen sollte. Phi k von r ist dann 1 durch 2 pi hoch 3 halbe e hoch plus i k r und dann minus m durch 2 pi h Querquadrat Integral d hoch 3 r Strich i hoch plus i k r minus r Strich dividiert durch r minus r Strich v von r Strich und jetzt hat e hoch plus i k r Strich dividiert durch 2 pi hoch 3 halbe. Also meine solche Näherungsverfahren, die sind, denke ich, ganz zweckmäßig, wenn man halt analytisch irgendwas noch halbwegs abschätzen will. Wenn man jetzt heutzutage einen Computer zur Verfügung hat und das ganze Problem numerisch lösen will, dann würde man wahrscheinlich nicht diese Bornsche Näherung verwenden, sondern dann würde man halt mehr oder weniger exakt die Gleichungen lösen. Da werden wir dann auch Dinge besprechen in noch späteren Unterkapiteln, wahrscheinlich dann am Donnerstag. Aber nichtsdestotrotz, also es ist halt immer ganz nett, wenn man grobe analytische Formeln für irgendwas hat, um Verständnis zu gewinnen. Und ich glaube, dafür ist es sehr geeignet. Gut, also auch dieses Wort soll ja auf jeden Fall behalten. Naja, und also eigentlich dieses Phi K ist ja nicht das, was wir unbedingt benötigen, sondern es reicht uns eigentlich aus für einen Streuprozess, dieses FK hier zu bekommen. Aber diese Idee, die ich jetzt da geschildert habe für dieses Phi K, das kann man auch unmittelbar fürs FK anwenden, und zwar in folgender Art und Weise. Für Streuamplitude entspricht dies FK von Theta, Phi gleich, das ist jetzt erst noch die also volle Definition von der Streuamplitude, also die Gleichung 64 war das damals. Also damals hat man die angegeben als Wurzel 2 Pi durch m h Querquadrat Integral d hoch 3 r Strich e hoch minus i k Schlange von k Theta Phi mal r Strich v von r Strich Phi k von r Strich. Und zwar dieses K-Schlange, das ist ein Vektor, das ist ein Vektor, der Betrag von K hat, also vom einfallenden Wellenzahlvektor, aber dessen Richtung in R-Richtung geht, also R dividiert durch Norm von R. Das war diese Definition von K, naja, nachdem halt der Betrag von R rausfällt, ist es nur von Theta und von Phi abhängig. Und diese Gleichung, also die kam in gewisser Weise direkt aus der hier, wenn euch erinnert, halt diese Form von Phi k anguckt, für r gegen unendlich, also für große Abstände vom Potentialzentrum, grob gesprochen, halt irgendwo am Detektor. Und mein Phi K, das ist vielleicht ganz gut, bevor wir hier weiterrechnen, das nochmal hinzuschreiben, weil das ist auch so eine zentrale Formel zur Erinnerung. Also wir hatten Phi K von R für R gegen unendlich uns überlegt, dass folgende Form hat: 1 durch 2 Pi hoch 3 halbe und dann die ebene Welle I hoch plus I KR und dann eine auslaufende Kugelwelle E hoch plus I KR durch R mal F von Theta Phi. Und also wie schon gesagt, wenn ich halt in dieser Gleichung R gegen unendlich schicke, dann vereinfacht sich das ein bisschen und durch Abgleich letztendlich mit der Definition von F kann ich dann halt ablesen, welchen Ausdruck dieses F hat. Also warum ich jetzt das nochmal erwähne, ist halt vor allem, dass er erkennt, dass ich jetzt eigentlich hier nicht irgendwas Neues rechne oder was Neues mache, sondern dass halt das, was man jetzt für diese Gleichung mit der Bornschen Näherung gemacht hat, dass das halt in gewisser Weise genau dasselbe ist, was ich jetzt für dieses FK mache, weil dieses FK ist halt, wenn man so will, nichts anderes wie diese Gleichung für R gegen unendlich. So, also hier bei diesen Punkten rechne ich jetzt noch gar weiter. Und also jetzt wird es wieder eine Näherung, also ungefähr. Und minus m durch 2 Pi h quer zum Quadrat Integral d hoch 3 r Strich e hoch plus i k minus k Schlange von k Theta Phi Klammer zu r Strich v von r Strich. Also was passiert ist, halt genau das gleiche wie vorher. Ich habe das Phi K jetzt rausgeschmissen, indem ich halt einmal den Ausdruck für Phi K eingesetzt habe und danach das Phi K 0 gesetzt, also mit anderen Worten für Phi K einfach die ebene Welle in die rechte Seite eingesetzt habe. Naja, und diese ebene Welle kann ich halt mal die gleiche Form wie das hier da, außer dass anstelle von K Schlange ein K steht. Das habe ich dann hier halt in einem Term zusammengefasst und das ergibt diesen Ausdruck. Und also nochmal, das ist halt von der Idee genau das Gleiche, was da oben als Bornsche Näherung für dieses Phi K steht. So, und also wenn man jetzt genau hinschaut, was jetzt hier steht, ist ein Integral e hoch i, dann irgendein Vektor, ja, also auch ein Wellenzahlvektor mal R Strich, V von R Strich. Und das hier ist nichts anderes wie die Fourier-Transformation von V Strich. Also eine E-Funktion, eine komplexe mit einer Funktion und darüber integriert, ist halt die Fourier-Transformation. Und das ist halt ganz nett auch zum Merken. Fourier-Trafo von V also wenn ich die jetzt einsetze und als V-Schlange bezeichne, dann habe ich da minus Wurzel 2pi durch mal m durch h quer Quadrat und dann V-Schlange von k minus k Schlange von k Theta Phi. Also mit anderen Worten, um die Streuamplitude in erster Bornscher Näherung oder in Bornscher Näherung auszurechnen oder anzugeben, muss ich nur das Potential Fourier transformieren und dann bin ich bereits fertig. Also das ist sowas, dieser Vorfaktor kann man nachschlagen, aber das solltet ihr euch vielleicht merken, dass das halt dass es was zu tun ist. Und wenn ich ja die Fourier-Transformation kenne von dem Potential, gerade rotationssymmetrische Potenziale sind ja oft relativ überschaubar und kann man meistens oder hin und wieder zumindest analytisch die Fourier-Transformation angeben und ausrechnen, dann könnt ihr auch unmittelbar diese Bunsche Näherung verwenden, um da einen analytischen Ausdruck anzugeben. Also das hier genauso wichtig und heißt also auch Bunsche Näherung. Gut, jetzt wäre es noch, also viel mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen zur Näherung an sich. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist vielleicht ein bisschen besser zu besprechen, was es eigentlich heißt, dass dieser Term hier klein ist. Also wie kann man vielleicht ein Kriterium oder eine Gleichung angeben, die ein bisschen einfacher ist, als jetzt dieses Ding komplett auszurechnen und danach zu gucken, ist es wahrscheinlich vom Betrag her kleiner wie diese ebene Welle. Also das wollen wir jetzt noch versuchen. Grobe Abschätzung. Wann? Bunsche Näherung gut. Also die Idee hatte ich ja gerade nochmal drauf gedeutet. In rechter Seite von die Gleichung 108 muss zweiter Term klein gegenüber ersten Term sein. Wobei das ja die Gleichung 108 dann ist. Gut, und also jetzt mache ich was relativ Grobes, halt mit dem Ziel, irgendwie diesen Ausdruck zu vereinfachen und abzuschätzen. Also kann man sich überlegen, wann wird dieser Term hier relativ groß sein. Also der Term, der wird halt wahrscheinlich dann sehr groß sein, wenn ich mich in der Nähe vom Potential aufhalte. Dagegen, wenn ich weit weg vom Potential bin, dann wird halt im Wesentlichen sowieso die Ebenewelle gelten. Also erinnert euch daran, wir haben ein lokalisiertes Potential. Wenn ich nur weit genug weggehe, dann werde ich das kaum mehr spüren. Also mit anderen Worten, für diese grobe Abschätzung werde ich jetzt nicht irgendwie alle Punkte R betrachten und Ebenewelle mit dem vergleichen, sondern ich werde jetzt einen Punkt nehmen, der halt mitten im Potential sitzt und dafür werden wir das bestimmen und dann werden wir halt hoffen oder davon ausgehen, wenn dafür dieser Term klein ist, dann wird er halt auch für alle benachbarten Punkte klein sein und das werden wohl die relevanten Punkte R sein, wo halt das Streuproblem oder die Streuung dominant ist. Naja, und also der zentrale Punkt vom Potential ist halt der, wo meistens Potential am stärksten ist. Also wenn wir jetzt R gleich 0 anschauen und für R gleich 0 vereinfacht sich halt dieser rot gekringelte Ausdruck da deutlich. Potential hat starken Einfluss vor allem in Nähe des Zentrums Das heißt, für R etwa 0 und dann betrachte jetzt im Folgenden das erste Mal in dem Unterkapitel, dass man das auf ein rotationssymmetrisches Potential einschränken, einfach um ein bisschen leichter jetzt das abschätzen zu können. Bisher war es ein beliebiges Potential, also jetzt V von R gleich V von nur noch R Betrag. Und wie schon gesagt, ist einfach jetzt exemplarisch in der Hoffnung, dass wenn es da gut ist, dass es dann überall gut ist mit diesem oberen Argument. Betrachte rotationssymmetrisches Potential und exemplarisch R gleich 0 und berechne den zweiten Term. Also das Rote da. Dann habe ich dafür m durch 2pi h quer zum Quadrat Integral d hoch 3 r Strich e hoch plus i k r Strich durch r Strich v von r Strich e hoch plus i k Vektor r Strich. Also da ist jetzt noch nicht so viel passiert, ich habe halt nur dieses R gleich 0 gesetzt, was halt dieser eine Beispielpunkt ist. Naja, und das vereinfacht halt an dieser Stelle das schon relativ deutlich, weil halt der Betrag von dieser Differenz einfach nur zu einem Betrag wird, was natürlich sehr viel angenehmer ist zum Rechnen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Im Wesentlichen deswegen, weil man halt diese Volumenintegration als Integration über Kugel Koordinaten schreiben können, also Integral dr mal dr' mal r' zum Quadrat, Integral verschiedene Art und Weisen machen, d Cosinus Theta schreibe ich und die Phi-Integration von Phi hängt es nicht ab, deswegen ziehe ich da gleich ein 2pi nach vorn, da muss man minus 1 bis plus 1 und hier 0 bis unendlich dran schreiben. Im Integranten haben wir ja nur den Betrag von R' hier auch. Da ist es ein bisschen komplizierter, da haben wir den vollen Vektor R. Aber nachdem wir halt über alle Punkte integrieren, sind wir in gewisser Weise auch frei, das Koordinatensystem zu wählen. Also ich denke, das ist auch ein Trick, den ich oft gesehen habe bei Integration über Kugelkoordinaten. Also ich lege jetzt halt mein Koordinatensystem, insbesondere den Theta-Winkel, der vom Nord- zum Südpol runter misst, so, dass er halt gerade der Winkel zwischen K und zwischen R' ist, also anders ausgedrückt, wie auch immer mein Vektor K zeigt, ich lege halt die Z-Achse von meinem Koordinatensystem in K-Richtung. Naja, und dann ist das Betrag von K mal Betrag von R' mal halt dieses Cosinus Theta und deswegen tritt kein also Sinus Phi auf, wir haben den Integranten jetzt ja durchdiskutiert, und Kai Phi auf, deswegen kann ich die Integration über Phi halt ausführen und das ist dieses 2Pi. So, und also jetzt ist es eigentlich nichts mehr Schwieriges dabei, also die Theta-Integration, die ist nicht sehr wild, ja, das ist einfach nur eine E-Funktion, die zu integrieren ist, das kann ich analytisch machen und wenn man das macht, also wahrscheinlich habt ihr das auch öfter schon gesehen, man kriegt halt eine E-Funktion, setzt dann für den Cosinus 1 und minus 1 ein, hat also e hoch plus ikr minus e hoch minus ikr und das ist proportional zum Sinus von kr und das ist gerade das, was halt im Endergebnis dann übrig bleibt, 2m durch h quer k Integral 0 bis unendlich dr Strich e hoch i plus i k r Strich Tau von R', wie schon gesagt, von der Theta-Integration kommt, können wir ja selber nochmal sorgfältig ausführen, in Sinus Kr rein. So, und also das war es eigentlich, jetzt schreiben wir es nochmal in schöner Form auf, die Schlussfolgerung. Das heißt, wir erwarten, dass die Bannsche Näherung gut ist, falls Folgendes gilt: 2m durch h quer Quadrat k und jetzt Betrag Integral 0 bis unendlich dr' i hoch plus i kr' v von r' Sinus kr'. Und das soll deutlich kleiner 1 sein. Also woher kommt jetzt das? Naja, ich habe ja diesen Term hier ausgerechnet und muss ihn vergleichen mit einer ebenen Welle. Und eine ebene Welle ist halt eine komplexe Zahl, die Betrag 1 hat. Und deswegen, wenn halt dieser zweite Term hier vom Betrag deutlich kleiner 1 ist, dann ist halt genau das erfüllt, was wir da immer in Worten gesagt haben. Nämlich, ich glaube, hier steht es noch, falls Effekt von V auf ebene Welle schwach und so weiter, dann erhält man eine gute Approximation. Also mit anderen Worten, das ist so ein, zumindest der Versuch, grob zu quantifizieren, wann diese Bannsche Näherung gut ist. Und ich meine, es ist immer noch ein Integral, was man halt in gewisser Weise lösen oder auch abschätzen kann oder muss. Aber es ist nur ein Integral in einer Dimension über das Potential. Also das ist eigentlich ganz gut machbar. Und ich meine, es muss ja nur eine Abschätzung sein. Also kann wahrscheinlich dieses V durch eine ähnliche Funktion ersetzen, die man vielleicht integrieren kann. Gerade wenn jetzt zum Beispiel eine Zahl wirklich deutlich kleiner 1 rauskommt, dann ist es wahrscheinlich nicht so von großem Belang, ob man da grob genähert hat oder nicht genähert hat. Aber zumindest hat man so ein bisschen eine Chance nachzuprüfen, wann diese Bannsche Näherung, die wir jetzt hier hingeschrieben haben, vernünftig ist. Naja, und das Letzte jetzt vielleicht noch, also momentan ist es ja nur eine Formel, die da an der Tafel steht. Das ist eigentlich immer schlecht, wenn man Physik macht. Man sollte jede Formel, zumindest jede wichtige Formel, nochmal in Worten formulieren, was da das Wichtige ist. Und ich meine, welche physikalischen Parameter müssen groß oder klein sein, damit die Bannsche Näherung erfüllt ist. Also das Potential steht im Integranten drin. Wenn das Potential 0 ist oder sehr, sehr klein ist, dann ist offenbar auch das Integral klein. Also das heißt, für schwache Potenziale ist die Bannsche Näherung gut, was wahrscheinlich nicht sehr überraschend ist. Also wir setzen ja gerade immer wieder das Ganze ein und haben ja gesagt, wenn halt der Term, der vom Potential hervorgerufen wird, klein ist, dann ist sie gut. Und das spiegelt sich jetzt auch in unserem Integralausdruck wieder. Und was vielleicht vorher nicht ganz so offensichtlich war, aber was auch ganz nett zu wissen ist, ist für schwache Potenziale und für große Energien. Also die Energie ist ja, wenn ihr euch erinnert, h quer k Quadrat durch 2m. Also wenn die Energie groß ist, ist auch k groß. Und was man sich merken sollte, der Vorfaktor an sich ist nicht so wichtig, aber dieses 1 durch k, das ist wichtig. Also wenn die Energie groß genug ist, dann wird über dieses 1 durch k da vorne das Ganze halt runtergedrückt. Und naja, ich bekomme eine kleine Zahl und damit auch eine gute Bannsche Näherung. Also das heißt, wenn eins von beiden oder im Idealfall beides gegeben ist, schwaches Potenzial oder große Energie, dann ist das, was jetzt hier auf den beiden Tafeln steht, ganz vernünftig und dann hat man halt eigentlich ein relativ primitives mathematisches Problem, um Streuung zu lösen, nämlich vielleicht gerade nochmal, um das zu wiederholen, einfach die Fourier-Transformation vom Potential ausrechnen und schon habe ich die Streuamplitude und damit die komplette Information zur Verfügung. Gut, so viel zur Branchennäherung und damit auch dem ersten Mal, dass wir jetzt wirklich konkret was berechnet haben. Also jetzt können wir natürlich auch weitergehen und mit diesem F, was wir haben, zum Beispiel Wirkungsquerschnitte und so weiter ausrechnen. Das wird auch in der Hausaufgabe dann dran sein, die ich euch am Donnerstag gebe. Aber ja, konzeptionell haben wir eigentlich alles verstanden, wenn wir halt einen Ausdruck für dieses F haben. Gut, dann würde ich sagen, wir machen heute ein bisschen eher Pause und machen dann eine Minute nach 11 wieder weiter. Gut, wie schon vorhin jetzt angekündigt, machen wir noch ein weiteres Unterkapitel, wo es auch wieder von der Idee her um die Branchennäherung Näherung gilt, aber dieses Mal wird es angewandt auf Partialwellen. Also die Idee ist halt die folgende, wir hatten das gerade gesehen, dass da die Branchennäherung Näherung für das gesamte Problem nur dann gut ist, wenn das Potential klein oder die Einfallsenergie groß ist und eventuell ist es halt nicht gegeben, aber nichtsdestotrotz kann man halt die Bonsche Näherung zumindest auf Teile der Lösung noch anwenden, nämlich auf einige Partialwellen. Und also das, was ich jetzt sage, steht nicht im Skript, das wurde jetzt gerade eigentlich durch eine Frage mir das erst wirklich deutlich nochmal bewusst und finde ich es eine ganz schöne Motivation. Also diese Bonsche Näherung, wie wir es gerade an der Tafel stehen hatten, ist eigentlich eine Taylor-Reihe in Potenzen von V. Also die Ausdrücke, die wir hingeschrieben haben für die Bonsche Näherung, da steht jetzt V hoch 1, also ein Auftreten von V auf der rechten Seite. Und wenn er dieses, was ich gesagt habe, mehrmalige Einsetzen, was dann die Bonsche Reihe wäre, machen würde, würde er dann jedem Schritt einen neuen Term bekommen, der eine Potenz höher in V ist, also V Quadrat, V hoch 3 und so weiter. Und genau das hängt ja auch mit unserer Bedingung zusammen, die wir gefunden haben, dass halt das V klein werden muss. Also mit anderen Worten, wenn V klein ist, macht diese Bonsche Näherung Sinn. So, und jetzt mag sein, dass wir halt ein Potential haben, was nicht klein ist. Also klein heißt in dem Zusammenhang, dass halt entweder sehr tief ist, also sehr stark in einem gewissen Bereich oder aber sehr weit ausgedehnt. Aber diese Partialwellen, die sind halt zumindest für einige ist diese Bedingung doch noch erfüllt. Und das ist eigentlich ein Argument, was wir im Prinzip schon hatten, aber auch ein wichtiges und ein anschauliches Argument, was halt die Partialwellen wirklich motiviert. Also deswegen will ich das nochmal hier skizzieren. Ich hoffe, ich kriege jetzt das hin, ohne dass ich es vorbereitet habe. V von R, das hier soll das Zentrum sein und das ist ja unser irgendwie von mir aus radialsymmetrisches V. Und also hier, das ist die Einschussrichtung und da mag so ein Teilchen halt reinkommen und ich glaube, wir hatten vor einer Stunde oder so mal so eine grobe Abschätzung gemacht und da hat man das hier als D bezeichnet, also den Stoßparameter, in gewisser Weise der Abstand, in dem das Teilchen, wenn man klassisch denkt, das Potential passiert. Naja, und also die Partialwellen, das ist ja eine Entwicklung nach L, also nach Drehimpulsen. Und der Drehimpuls, grob gesprochen, ist D mal H quer K. Also R mal P oder R Kreuz P. Aber nachdem die Einflugrichtung und dieses D senkrecht steht, können wir einen normalen Malpunkt machen und der Impuls ist halt H quer K. Und also damals war halt unser Argument, dass die ja, Partialwellen, die höheren, die waren immer unwichtiger, weil wenn ich halt eine fixe Einschussenergie K habe, dann wird für ein größer werdendes L das D immer weiter wachsen. Also das ist eine klassische Überlegung, aber Quantenmechanik ist ja auch nah dran an der klassischen Physik. Also anstelle von der Trajektorie haben wir halt vielleicht eine Bewegung von einer Wahrscheinlichkeit, aber die wird in der Nähe von der klassischen Trajektorie ablaufen, sonst wäre die klassische Physik sinnlos. Also mit anderen Worten, worauf ich raus will und was dieses Argument auch damals halt gesagt hat, wenn ich ein hohes L habe bei gegebenen K, bedeutet es, dass das Teilchen im Mittel immer weiter am Potenzial vorbeifliegt. Also können wir vielleicht im folgenden Bild, also jetzt nicht allzu ernst nehmen, aber es trifft schon zum großen Teil das, was vorliegt. L gleich 0 trifft im Wesentlichen zentral, L gleich 1 ist dann im Mittel ein ganzes Stück entfernt, L gleich 2 geht halt noch weiter am Potenzial vorbei, L gleich 3 noch weiter. Und das war die Überlegung, dass wir höhere Partialwellen dann irgendwann wegfallen lassen können und dass wir halt unseren Streuprozess durch wenige Partialwellen charakterisieren. Naja, und also warum erwähne ich das jetzt im Zusammenhang der Born'schen Näherung nochmal? Wenn wir jetzt halt die Born'sche Näherung nicht für das ganze Problem, sondern für einige Partialwellen machen, dann ist halt, je höher das L wird, der Effekt vom Potential automatisch schwächer. Also wir können es vielleicht noch nicht ganz wegfallen lassen, aber nehmen wir mal in dem Bild das L gleich 1 und wenn vielleicht hier das Potential fast verschwindet, dann tangiert dieses Teilchen das Potential ein bisschen, aber es geht nicht durch starke Potentialzentrum durch. Und für so eine Partialwelle, also mit L gleich 1 jetzt in diesem Bild, ist die Born'sche Näherung dann halt unter Umständen eine sehr gute Näherung, weil das gesehene Potential ist ja nur der Ausläufer vom Potential, damit klein und damit ist unsere Bedingung halt wieder erfüllt. Also man kann im Prinzip halt vielleicht so vorgehen, dass man die ganz niedrigen Partialwellen irgendwie numerisch ausrechnet oder sich da besonders anstrengt, um das analytisch halbwegs zu schaffen und abzuschätzen. Dann so mittlere Partialwellen können wir, wie wir jetzt gleich machen, in Born'sche Näherung behandeln und die hohen, die kann man dann ganz wegfallen lassen. Also das wäre eine weitere Anwendung oder ein mögliches Vorgehen mit dieser Born'schen Näherung und das wollen wir jetzt halt besprechen. Aber eigentlich ist dieses Bild oder diese Motivation vom Inhaltlichen fast jetzt noch wichtiger wie diese technischen Sachen. Also gerade wenn ihr das verstanden habt, habt ihr halt nicht nur Born'sche Näherung verstanden, sondern auch warum man da ewig mit Partialwellen jetzt rummacht hat. Gut, also jetzt zu dem, was auch im Skript steht, ist Born'sche Näherung nicht für gesamtes Problem anwendbar. Kann sie dennoch gut für höhere Partialwellen sein. Also dieses Bild hier. Naja, und jetzt ist es so ein bisschen, also zumindest im Vergleich, was wir von einer halben Stunde gemacht haben, schon eine anspruchsvollere Mathematik ist, treten halt vor allem wieder so Kugelflächenfunktionen und Eigenschaften davon auf. Aber da müssen wir jetzt halt einfach durch. Entwicklung ebener Welle in beliebige Richtung Wellenzahlvektor kann aussehen, wie er will. Und zwar, wie wir es bei der Partialwellenentwicklung eigentlich immer brauchen, nach Eigenfunktionen von 3 im Hamilton-Operator. Und zwar ist dann die Energie, die können wir direkt angeben. Also dieser übliche Ausdruck, h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Und nicht nur nach den Eigenfunktionen, sondern halt gleichzeitig auch nach Eigenfunktionen der Drehimpulsoperatoren. L Dach Quadrat und LZ. So, und also das ist eine Gleichung, die werde ich jetzt nicht herleiten, sondern die werde ich angeben, so eine ähnliche, um gleich noch drauf zu sprechen, hat man schon mal. Also erst schreibe ich es jetzt mal hin, I hoch IKR kann man halt zeigen, das ist 4π, Summe L gleich 0 bis unendlich, I hoch L, JL von KR, Summe M gleich minus L bis plus L, Y, Lm von Omega K, Stern, Y, Lm von Omega R. Gut, also das Zeug, was drinsteht, sollte uns bekannt vorkommen. JL sind diese Bessel-Funktionen, die haben wir auch vor 3 Stunden oder irgendwas eingeführt und wiederholt. Die kommen halt in gewisser Weise da rein, dass wir Eigenfunktionen vom freien Hamilton-Operator nehmen. Naja, und die Drehimpuls-Eigenfunktionen, die sind halt mit diesem YLM verknüpft. Also ist auch nicht überraschend, dass das hier auftritt. Die Notation Omega K und Omega R, das soll halt heißen, dass das die Richtungen von K bzw. R sind. Also hier könnte ich auch schreiben K-Dach oder R-Dach. Das wäre irgendwie gleichbedeutend, denn die Kugelflächenfunktionen, die hängen ja nur von der Richtung ab. So, also wie schon gesagt, das, wenn man Zeit hätte, könnte man das sich herleiten und ausrechnen. Aber das ist halt auch eine Formel, die man nachschlagen kann. Das Einzige, was ich dazu vielleicht noch sagen will, wir hatten vor also 2-3 Stunden ja mal den Spezialfall E hoch plus I KZ uns angeguckt. Und den, glaube ich, sollte auch in der Hausaufgabe nachrechnen, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das gegeben. Also um einfach so ein bisschen das Vertrauen in diese Formel zu stärken, will ich ganz kurz skizzieren, wie dieser Spezialfall, den er kennt und den er auch hergeleitet hat, sich aus dieser komplizierten Formel ergibt. Also wenn ich das da halt einsetze, dann wird das Ganze offensichtlich ja so ein bisschen einfacher. Also dann wäre der Vektor k, wäre dann halt der hier da, also wenn ich diesen Vektor da oben einsetze, reduziert sich es offenbar auf E hoch IKZ. Und naja, gleichzeitig habe ich dann halt hier auch gewisse Vereinfachungen stehen, also insbesondere zur Erinnerung YL, 0 von Theta gleich 0 und Phi, das ist eine Konstante, der Wert ist gar nicht so entscheidend, aber der Vollständigkeit halber 2L plus 1 durch 4Pi und davon die Wurzel, beziehungsweise ja, sozusagen ein Geschmier, aber YLM von Theta gleich 0,phi ist 0 für m ungleich 0. Also worauf ich raus will ist, wenn er halt diesen speziellen Wert hier einsetzt, dann kommt bei den Kugelflächenfunktionen in diesem Winkelargument da hinten, kommt ein, ja, wird halt der Spezialfall Theta gleich 0 gewählt wegen dieser Richtung und dann reduziert sich das Ganze auf eine Konstante, einer von diesen beiden YLMs. Und naja, das führt halt dazu, dass die M-Summe wegfällt, weil halt für alle M ungleich 0 ist dieser Koeffizient ohnehin 0, also bleibt nur die L-Summe stehen. Und die andere Kugelflächenfunktion aber natürlich dann auch mit Index M gleich 0 und YL 0, das hat man das letzte Mal schon verwendet, das ist gerade das Legendre-Polynom PL und das ist gerade diese Struktur, die ihr aus der Vorlesung kennt und auch zeigen solltet, dass halt I hoch IKZ Summe L gleich 0 bis unendlich JL mal PL im Wesentlichen ist. Also ich hatte das zu Hause mal nachgerechnet, wirklich sauber aus Interesse, das könnt ihr gerne auch mal machen, also diese beiden Dinge, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, wenn er die einsetzt und 5 Minuten investiert, dann kommt er da drauf. Und also wer wirklich das lange herleiten will, also im Buch, was ich überwiegend verwende, in dem Schwabel ist es auch drin auf einer halben Seite. Also dann könnt ihr, wen es interessiert, das auch nachvollziehen. Also das ist jetzt so eine Hilfsformel, die wir am Folgenden brauchen. Wir fangen wieder an mit einer Gleichung, die wir auch gerade schon verwendet haben. Startpunkt ist 64, also das war die Definition von der Streuamplitude. Und zwar das speziell für einlaufende Welle E hoch plus I Kz durch 2 Pi hoch 3 halbe und auch wieder im Gegensatz zum vorherigen Kapitel, aber konsistent mit dem, was wir in der Partialwellenentwicklung gemacht haben, für radialsymmetrisches V. Und dann muss man einsetzen, 2 Gleichungen, gleich da noch sagen, was passiert. So, und also das, wenn man macht, dann kommt Folgendes raus oder passiert Folgendes, fk von Theta, also das ist halt die Streuamplitude für radialsymmetrisches Problem und einlaufende Welle in Z-Richtung. Das ist minus Wurzel 2 Pi m durch h quer Quadrat Integral d hoch 3 r Strich I hoch minus I k Schlange von k und Theta R' V von R' 1 durch 2 Pi hoch 3 halbe I hoch plus I Kz'. Naja, und diese Sie zurückblättern. Ich bin jetzt selber einen Moment verwirrt. Also habt ihr diese Gleichung 64 gerade vor euch liegen? Da müsste doch wahrscheinlich ein Phi k auf der Seite drinstehen. Oder? Warum habe ich jetzt da bereits eine einlaufende ebene Welle gemacht. 64, habt ihr das vor euch gerade? Da steht, was steht denn da? Ein Phi-K. Das kapiere ich selber, ehrlich gesagt, für den Moment nicht. Warum habe ich vor 2 Tagen bei der Vorbereitung akzeptiert, dass hier eine ebene Welle steht? Sieht es jemand von euch? Ja, aber die kommt ja später eigentlich von der Logik. Also es sieht aus wie die Bonsche Näherung, genau, aber irgendwie bin ich damit für einen Moment unglücklich. Na gut, also vielleicht kommt es zurück, während ich es herleite. Also ich zumindest bin momentan zumindest kurz verwirrt, also... Es sieht so aus wie die Bonsche Näherung, dass man halt nur die ebene Welle einsetzt. Aber eigentlich, aus meiner Sicht, macht es jetzt noch keinen so großen Sinn. Na gut, also machen wir mal für einen Moment weiter und versuchen das später noch zu klären. Vielleicht geht es besser in der zweiten Zeile. Also in der zweiten Zeile, da ist es zumindest ein bisschen klarer, was passiert. Also da wird jetzt das nur sehr lang aufgeblasen und es wird der Ausdruck für die ebene Welle eingesetzt, nämlich für die hier da und für den hinteren Anteil, da wird also in gewisser Weise auch das eingesetzt, wobei schon spezialisiert auf E hoch IKZ. Also es gibt dann ein langes Ding, Integral D hoch 3 R Strich, so 4 Pi, Summe L gleich 0 bis unendlich, minus I hoch L, JL von K R Strich, das ist eine Zelle, Zeile, Summe m gleich minus l bis plus l, y l m von Omega k Schlange von k Theta mal y l m von Omega r Strich komplex konjugiert V von R'. Und also das war jetzt diese da durch diesen Ausdruck dargestellt. Und jetzt müssen wir noch das EUIKZ, wo auch immer das herkommt, ebenfalls durch so eine Summe schreiben, Summe L' gleich 0 bis unendlich I hoch L 2 L' plus 1 RL Strich, R Strich, PL Strich von Cosinus Theta Strich. Wobei das ja halt der Ausdruck ist, der euch bekannter ist, zum Beispiel vom Beweis in der Hausaufgabe. So, und also dann mal kurze Pause vom Ausrechnen. Also ich will eine kleine Hilfsbeziehung angeben, dann sehen wir irgendwie besser, was hier passiert. Also um das jetzt einfach zu machen, da haben wir jetzt halt lauter Kugelflächenfunktionen stehen. PL ist ja in gewisser Weise auch eine Kugelflächenfunktion und wir haben auch stehen in Form von d hoch 3 r Strich so eine, naja, Winkelintegration über R'. Also wird die Strategie sein, dass man dieses YLM und dieses da halt die Winkelintegration ausführen. Denn diese Winkel, die dem R' entsprechen, die kommen ja sonst nirgendwo vor. Also es steht nur die Radialkoordinate R' drin. Und dann können wir halt die Orthogonalität ausnützen und dann wird dieser sehr, sehr lange Ausdruck sehr schnell zusammenbrechen in was Überschaubares. Also das, was ich gesagt habe, jetzt hier konkret, was ich jetzt im Folgenden verwenden wir, ist Integral d Omega y lm von Omega Stern PL Strich von Cosinus Theta. Das hier kann man schreiben als Wurzel 4pi durch Wurzel 2l plus 1 y l0 oder l'0 muss es sein, von Omega, also das ist halt die Beziehung zwischen Kugelflächenfunktionen mit Index m gleich 0 und Legendre-Polynomen, das hat nochmal notiert vor ein, zwei Wochen. Und jetzt steht halt ein Winkelintegral über y Stern mal y mit gleichen Winkeln als Argument. Und ja, das gibt halt wenig erstaunlich wahrscheinlich Delta L, L' Delta M 0. Also halt die beiden L's müssen gleich sein, die beiden M's müssen gleich sein, mal irgendein Faktor, ja eigentlich kein spezieller, wenn ich nur das Y anschaue, aber diesen Faktor müssen wir halt noch vorne hinschreiben, dass es korrekt ist. Und also genau diese Beziehung, die werde ich jetzt halt auch anwenden. Und zwar, hier vielleicht einen Überblick zu bewahren, gewisserweise darauf, wobei das halt so zu verstehen ist, nur die Winkelintegration von diesem R' wird jetzt da verwendet. Und dann, wie ich schon gesagt habe, das hier da und das hier da. Das ist genau das, was ich hier als Hilfsbeziehung angegeben habe. Und dann wird halt, stehen. Und das hilft uns dann Delta L' L, Delta M0. Und dann gehen halt, ich deutsche jetzt hier schon mal an, die L-Summen, zumindest eine von beiden weg. Und, hier ist eine L-Summe und hier, also eine von den beiden geht weg und die M-Summe wird auch weggehen. Und die Y's, die gehen offenbar auch weg. Und das Integral, das geht bis auf die Radialkomponente weg. Also man sieht schon, es wird jetzt schlagartig dann sehr viel einfacher werden, dieser Ausdruck. Also damit geht es jetzt weiter. Und wenn man alles sorgfältig zusammensammelt, hat man 2 mal 2 Pi hoch 3 halbe M durch H Querquadrat, also halt die Vorfaktoren, richtig zusammengefasst. Und dann bleibt eine L-Summe noch da, wie ich es gerade schon erläutert habe, 2L plus 1 PL von Cosinus Theta. Und vom Integral bleibt noch der Radialanteil übrig, Integral dr, r Quadrat, jl von kr, v von r und r. RL von R, doch, das stimmt, das R. Hat man da vorne ausstehen, ja. Kleinigkeit noch, also ich hatte jetzt, wie ich es auch hier angeschrieben habe, im Skript die Integrationsvariable, der Radialanteil hieß hier noch R' und den habe ich jetzt aber in R umbenannt, weil halt ansonsten kein R' mehr auftritt. Also, ja, daher nicht verwirren lassen, warum jetzt plötzlich dieses diese Variable R' da auftritt. Dann hier war es jetzt noch nicht so günstig, das zu machen, weil halt das in einer dreidimensionalen Integration zusammengefasst war und ich den Strich, wenn ich ihn weglassen hätte, an der Stelle schon, wäre es halt zur Verwirrung mit dem Theta hier gekommen, dann wäre halt ohne den Strich das ja auch Theta geheißen. Also deswegen war es hier zweckmäßig noch einen R-Strich zu machen, aber jetzt da drüben hat man halt einen Winkel und eine Radialkoordinate, die nichts, wo es keine Verwechslungsmöglichkeit mehr gibt. Also deswegen einfach das Weglassen von diesem Strich und das ist dann das Endergebnis. Nochmal, ich glaube, irgendwie, vielleicht können wir jetzt dieses Problem, was wir da oben hatten, doch noch klären. Also helft mal mit, ob das jetzt Sinn macht, was ich sage.
Ich glaube, da muss Phi K stehen.
Da muss Phi K stehen. Ne? Also das fehlen wir jetzt gerade auf, das RL, wenn ihr euch erinnert, das sind ja die Entwicklungskoeffizienten von Phi K in der Partialwellenentwicklung. Also wir hatten das einfach nur aus Symmetrie argumentiert. Wir haben rotationssymmetrisches Potential und glaube eine einlaufende Welle in Z-Richtung. Und dann hat man damals das Phi K so angesetzt. Also es war eben nicht richtig, was ich gesagt habe. Ich habe gerade dieses RL übersehen. Das ist nicht nur die Darstellung der Ebenenwelle, E hoch I K Z, sondern das ist mehr oder weniger die Reihenentwicklung vom kompletten Phi K, wobei halt die interessante Information vom Phi K in diesen Entwicklungskoeffizienten oder Funktionen RL drinsteckt. Also die sind halt unbestimmt oder unbekannt im Moment und deswegen, ich nehme an, dass das einfach ein Tippfehler oder was von mir war. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass ich das einfach hier rausschmeißt, was da steht, und ein Phi K von, was muss ich machen, von R' einsetzt und hofft, dass dann alles richtig ist. Oder gibt es da von irgendjemandem Protest? Nee, also ist zumindest nicht offensichtlich dumm, was ich jetzt mache. Also ich glaube, das war einfach falsch irgendwie getippt von mir. Ich werde dann nochmal sorgfältig später das prüfen, aber ich glaube, damit haben wir zumindest die Verwirrung aus dem Weg geschafft. Also eigentlich haben wir hier, ist weniger passiert, wie ich gerade vermutet habe und deswegen, naja, ist es halt einfach die Definition damals von der Streuamplitude Partialwellenentwicklungen eingesetzt und dann, wie wir es jetzt gemacht haben in den letzten 10 Minuten, halt diese Winkelintegration ausgeführt und einen einfachen Ausdruck erhalten. So. Also ein bisschen schwierig jetzt dieses Kapitel auch für mich an der Tafel, wenn man immer wieder recht weit zurückblättern muss an Formen, die wir nicht vor uns stehen haben. Also damit folgt für die Partialwellenamplituden aus offenbar der Gleichung 89 folgendes: FL gleich minus 2 Pi hoch 3 halbe M durch H Querquadrat Integral 0 bis unendlich dr R Quadrat JL von KR V von R RL von R. Also das ist, ja, wenn man auf die Zeile drüber schaut, sehr, sehr ähnlich zu dieser Zeile da oben. Also was halt hier passiert, ist wieder ein Koeffizientenvergleich. Und um den sinnvoll vorzunehmen, muss ich wohl diese Gleichung 89 da nehmen. Und die Gleichung 89, also wenn man es halbwegs vernünftig sieht, ich schreibe es jetzt einfach mal ab. F, also um hier den Anschluss zu behalten, das war fk von Theta, was wir da ausgerechnet haben. Und die Gleichung 89, das war, stammt aus dem Kapitel, wo wir Partialwellenentwicklung überhaupt mal diskutiert haben. Das ist fk von Theta ist Summe L gleich 0 bis unendlich 2L plus 1 FL PL von Cosinus Theta. Also das ist so etwa der gleiche Kaliber wie das, was uns gerade Schwierigkeiten bereitet hat mit diesem Phi K. Also an ähnlicher Stelle, wo wir Phi K in diesen Partialwellen entwickelt haben mit unbekannten RLs, haben wir auch die Streuamplitude in Partialwellen entwickelt mit unbekannten FLs, wobei FL den Namen Partialwellenamplitude bekommen hat. Naja, und jetzt müsste es eigentlich nur ein Vergleich sein. Also F von Theta haben wir berechnet und diese FLs, die halt gewisserweise unseren Streuprozess charakterisieren oder den Beitrag der Elden-Partialwelle, die können wir jetzt halt da oben ablesen. Also vielleicht soll ich es gerade in Rot einrahmen. Da haben wir das da vorne, Summe 2L plus 1 sollte man nicht nähen, PL auch nicht, aber das da hinten wieder. Und das müsste jetzt gerade, wenn ich alles richtig gemacht habe, diese Gleichung hier sein. Ja? Genau, also der Vorfaktor steht hier und das Integral steht da hinten. So, also das war jetzt eine sehr lästige Vorbereitung. Jetzt kommt dann der eigentliche Punkt, wo wir die Bornsche Näherung wieder machen. Also eigentlich wird es jetzt interessant und wichtig. Wieder gleiches Argument, falls V geringen Einfluss auf Partialwelle hat, also dieses Bild ganz oben links in gewisser Weise, muss man sich jetzt da wieder denken, dann gilt Folgendes, also RL von R ist dann in etwa JL von KR. Bemerkung Gleichheit bei V von R gleich 0 und sieht man durch Vergleich von 86 und 88. Also das ist jetzt sehr abstrakt, was man wahrscheinlich schon nicht ganz einfach zu sehen, wenn man da das nicht täglich macht. Also was halt hier reingeht, habe ich das auf meinem Zettel noch dastehen, ist also ja, ich versuche es mal mit Farben, wenn ich alles anschreibe, dann ist die Stunde rum. Kommt immer zum Argument. Also diese eine Gleichung 88, die jetzt hier angemalt ist, ist nichts anderes wie Phi K ist dieser Ausdruck hier. Also die Entwicklung von der gesuchten Lösung nach Partialwellen mit diesen unbekannten Koeffizienten RL. Und die Aussage ist ja auch, RL ist etwa ein JL. So, und naja, was passiert, wenn V einen geringen Einfluss hat, also im Extremfall, wenn VR gleich 0 ist, dann wird unsere Lösung Phi K zu einer Ebenenwelle. Und eine Ebenenwelle, das hat man uns mal überlegt, wie kann ich eine Ebenenwelle halt durch Eigenfunktionen von H und vom Drehimpulsoperator darstellen, da kommen halt gerade im Radialanteil diese Bessel-Funktionen rein. Also das schreibe ich jetzt nicht nochmal auf, aber das ist diese Gleichung 86. Also mit anderen Worten, wenn halt das Potenzial schwach ist, dann ist dieses Phi K nahezu eine ebene Welle. Gleiche Idee, wie wir es gerade bei der Bonschen Näherung für das ganze Problem hatten. Das Potenzial macht halt nur eine geringe Korrektur. Und wenn das der Fall ist, dann ist halt in dieser Entwicklung dieser unbekannte Koeffizient RL, der ist dann halt sehr nahe am JL dran, naja, wie schon gesagt, weil er dann Phi K sehr nah an der Ebenenwelle ist. Also das ist das der eine Teil vom Argument, was man braucht. Und der zweite Teil ist, und Streuphase Delta L ist sehr viel kleiner 1. Also die Streuphasen, wenn ihr euch erinnert, das war in gewisser Weise äquivalent zu diesen Koeffizienten FL, wobei, naja, ein Koeffizient FL gleich 0, der halt da ja, nicht beiträgt, der hat halt gerade einem sehr kleinen Winkel, also einer sehr kleinen Streuphase entsprochen. Und ist halt auch wieder die gleiche Idee, wenn ich halt, naja, keinen starken Einfluss vom Potenzial habe, dann werden, also für eine Partialwelle, dann wird halt der Einfluss der Partialwelle klein sein, dann muss der Vorfaktor FL klein sein und dann ist halt auch dieses Delta L sehr, sehr klein. Gut, ich... So, und jetzt, also wenn man diese beiden Dinge, die ich da angeschrieben habe, mal zusammennimmt, dann habe ich Folgendes, also FL, diese Partialwellenamplitude, die hat man vor einiger Zeit halt mit der Streuphase in Verbindung gebracht über I hoch plus 2i Delta L von E minus 1 durch 2 IK. Und wenn jetzt Delta L, wenn das klein ist, dann kann ich das halt offensichtlich nähern. Und zwar kann ich dann die E-Funktion entwickeln, die gibt halt 1 plus 2i Delta L, dann geht es 1 gerade weg. Und ja, dann kürzt sich einiges raus. Und ich habe halt nur noch Delta L von E durch K stehen. Und gleichzeitig haben wir dieses FL hier angegeben. Das heißt, die Streuphase, die eigentlich das Typische oder Charakteristische ist bei einem Streuproblem, das ergibt sich über 2 mal 2 Pi hoch 3 halbe mk durch h quer Quadrat Integral 0 bis unendlich dr r Quadrat jl von kr zum Quadrat v von r, wobei jetzt hier ein bisschen was passiert ist, nämlich habe ich diese andere Annahme in der Tafel auch noch verwendet. Einmal gesagt, das hier ist der Fall, das erlaubt uns diese Entwicklung und wir haben einmal noch gesagt, das hier soll der Fall sein und das erlaubt uns halt hier ein JL, da muss glaube ich ein K nee, stimmt schon. RL hat man, glaube ich, KK rein definiert. Dann ist das ein JL von KR. Naja, und das gibt halt in gewisser Weise diesen Term oder diese Vereinfachung, dass das unbekannte RL durch ein JL ersetzt wird. Und genau das hier ist das, was man Bornsche Näherung nennt. Verelte Partialwelle. Gut, also ja, sind jetzt fast durch das Kapitel. Das Wesentliche steht an der Tafel. Also dieses Unterkapitel ist sicher jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger zu verstehen gewesen wie das erste, weil halt vor allem mehr Mathematik dabei war und auch diese Argumentation so ein bisschen, ja, weiß nicht, weniger offensichtlich oder ein bisschen versteckter war. Aber wenn er jetzt nochmal genau hinschaut auf diese beiden Tafeln, sollte eigentlich irgendwie klar sein, dass die Idee schon ein und dieselbe ist. Also drei Viertel, nämlich bis hierher, war einfach reine Mathematik. Da haben wir eigentlich nichts getan, außer irgendwie halt alte Formeln hingeschrieben und zusammengenommen und auseinandergenommen und Kugelflächenfunktionen hingeschrieben. Also das war eher nur Vorbereitung. Und die Argumentation, die geht hier los. Und diese Argumentation ist halt auch wieder die gleiche. Der Effekt vom Potential muss klein sein, genau wie beim vorherigen Kapitel über Bornsche Näherung. Und der ist halt dann klein, wenn in gewisser Weise die komplette Lösung durch eine ebene Welle ersetzt werden kann. Ausgedrückt durch Partialwellen ist diese Aussage Komplettlösung, die halt durch RL beschrieben wird, wird zur ebene Welle. Diese approximative Beziehung RL ist gleich JL. Naja, und gleichzeitig wissen wir halt auch aus dieser Definition, wie man hier sieht, wenn halt der Einfluss von FL klein ist, dann ist auch dieses Delta L eine sehr, sehr kleine Zahl, und diese beiden Argumente, wie ich es hier farblich markiert habe, die ergeben dann halt dieses Delta L. Wobei, also auch hier nochmal ganz interessant, diese Näherung, die passiert halt wieder auf einer Ebene, wo das Potential hinmultipliziert wird. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es ist so eine Art Taylor-Entwicklung in V, diese Bornsche Näherung. Und das hier ist halt wieder die lineare Ordnung in V. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt mit der Zeit eigentlich durch. Die zwei letzten Punkte ist nochmal so ein bisschen überlegen, wann ist es gut. Es ist, würde ich sagen, eine Wiederholung fast von diesem Bild, aber nachdem das jetzt doch ein bisschen schwieriger war, werde ich wahrscheinlich nicht die Rechnung, aber das Endergebnis und vielleicht nochmal dieses Bild in der nächsten Stunde dann hinmalen und die letzten beiden Punkte danach liefern. Trotzdem lest sie vielleicht schon mal voraus und macht euch heute Nachmittag ein bisschen Gedanken drüber, dann festigt sich das Ganze. Gut, also so viel zur Bornschen Näherung, und jetzt ist noch eine Sache zu tun, am Donnerstag und ganz vielleicht nächste Woche noch, nämlich halt jenseits von der Näherung Streuprobleme auszurechnen. Wie formuliere ich das, wie mache ich das? Und also ja, oft kann man es halt nicht analytisch tun, macht man es mit dem Computer, aber zumindest vorbereiten, welche Gleichung gebe ich ganz konkret auf dem Computer. Das wird jetzt noch folgen. Gut, dann ja, sehen wir uns in 2 Tagen.